Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Vorpass ist wieder da. Bisschen später als sonst. Big G hatte ganz viele Verpflichtungen gestern. Nichtsdestotrotz sind wir on point mit den Ergebnissen, mit den Highs und Lows vom Wochenende. Und wir sprechen auch natürlich über das Deutschlandspiel in Portugal. Aber echt fangen wir an mit Big G. Wie geht es dir? Wo hast du geschaut? Wie geht's dein Knie? Was gibt's noch so bei dir? Achillessehne, Bizeps, Trizeps, erzähl.
Also Knie geht's gut. Ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich diese Woche schon ins Rugby-Training einsteigen werde oder weiter als Coach diese Woche zur Verfügung stehe. Das muss ich mal schauen. Ich bereite gerade eine Session vor für heute Abend fürs Training. Wir gehen nach draußen. Es sind 0 Grad. Ich habe wenig Lust, bei 0 Grad zu trainieren, aber in der Halle trainieren ist für einige noch beschissener. Wenn kein anderes Training macht, zumindest für die Stürmer, dann werde ich wohl das Training durchführen. Das heißt, ich werde selber nicht am Training teilnehmen als Spieler, müsste aber langsam mal wieder anfangen, weil man Ende März, jetzt sind 6 Wochen bis Ende März, bis wir unser erstes Spiel haben. Naja, ansonsten ist alles okay. Achillessehne tut ein bisschen weh, Squash gespielt, aber das ist jetzt, irgendwann muss man ja wieder anfangen.
Da warst du ganz lange weg, so 10, 15 Sekunden und du hast irgendwas mit März gesagt und danach weiß ich mehr. Friedrichs März hoffentlich nicht. Genau, dann ist halt relativ irrelevant. Ich werde halt viel reden und wir gucken mal, ob Big G hat am Start ist. Immer mal wieder. Fangen wir an bei England-Frankreich, 26-25. Wahrscheinlich eins der besten Hälften oder Rugby-Spiele, die es seit sehr, sehr, sehr langem gab. Erste Halbzeit ging gut, zweite Halbzeit war bombastisch, oder?
Erste Halbzeit, obwohl Finn Smith nicht seinen besten Tag hatte, insbesondere was die Kicks anging. Und ich dachte schon so, oh, das wird hier nicht so gut ausgehen. Dann hat aber Frankreich 2, 3, 4 Mal den Ball verloren, wo sie eigentlich hätten punkten müssen. Ja, und das hat England genutzt. Also Hat off, Kudos an England. Ich bin ab der 60. Minute dachte mir, okay, jetzt hat England eigentlich es mal verdient zu gewinnen. Mir hat Steve Borswick auch ein bisschen leid getan. Deswegen war ich dann doch froh, dass es England, also was heißt froh, dass es England am Ende geschafft hat. Ja, also wenn Frankreich die Chancen nicht nutzt, sage ich mal so, dann, wir sind ja keine England-Hasser, also ich nicht. Er war schön anzusehen, gutes Spiel, Emotionen waren da, das beste Spiel vom Wochenende mit Abstand. So müsste eigentlich alle drei Spiele aussehen. Die anderen leider nicht.
Ja, schwierig. Also ich meine, erste Halbzeit war qualitätsmäßig okay, muss man sagen. Zweite Halbzeit qualitätsmäßig auch okay, aber Spannung pur, End-to-End-Stuff. Und glaube, wie du gerade gesagt hast, Frankreich hat England einfach nicht gnadenlos weggemacht und stand noch so nah, dass England halt Chancen hatte. Und ich meine, 79. Minute, Ballbesitz, eine gute Mannschaft. Also es war immer so, dass Neuseeland gesagt hatten, Zeit kann rot sein, also Uhr kann über 80 schon sein. Wir haben Ballbesitz, wir schaffen es immer sozusagen, also diese Mentalität. Und da muss man halt schon sagen, ich war ein bisschen, habe mich ein bisschen bewundert durch diesen Kick, was quasi ganz am Ende von England kam, quasi in die Gasse, 5 Meter Gasse. Haben die trotzdem sehr gut umsetzen können. Wirklich bombastisch von England. Schon muss man sagen, Finn Smith weiß ich nicht. Also ich habe natürlich in der Kneipe gesehen und müssen wir wahrscheinlich das ganze Spiel nochmal mir anschauen. Aber wurde als Spieler des Tages nominiert. Nicht, dass ich irgendwie bezweifle, so in dem Sinne. Ich habe einfach nur nicht so das wahrgenommen. War er der Grund, warum England gewonnen hat?
Nicht um, also in der zweiten Halbzeit vielleicht schon, aber in der ersten Halbzeit, wie schon angesprochen, nicht. Also er hatte so ein paar Aussetzer, was die Kicks anging. Vielleicht haben wir es auch falsch wahrgenommen, vielleicht haben wir nicht die Expertise. Ich hätte eher gesagt, Tom Curry war zum Beispiel richtig gut. Ja. Der hätte es wahrscheinlich auch verdient gehabt. Ja, wahrscheinlich am Ende, weil er die Conversion gekickt hat oder ich weiß es nicht, warum man dann, obwohl da wurde es dann, war es wahrscheinlich schon entschieden. Ja, keine Ahnung. Ich meine, die interessante Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit Finn Smith als Flyhalf oder Marcus Smith als Fullback? Und das Interessante ist auch, dass die ja durchgespielt haben. Das Interessante ist auch, dass Alex Mitchell durchgespielt hat. Ne? Es wurde nicht durchgewechselt. Der hätte auch Spieler des Tages werden können. Also sehr präzise, sehr gut gespielt fand ich dafür, dass der Typ bei der Weltmeisterschaft eigentlich gar nicht im Flieger saß oder im Zug und erst reinkam, als irgendwer verletzt war und sich dann in die Start 15 gespielt hat. Also Hut ab. Aber nochmal zurück, also was wäre, wenn Frankreich, warum wurde der Ball da so oft im Kontakt verloren? Das ist ja eigentlich, nicht im Kontakt, mit mehr oder weniger Druck bei den Pässen verloren, die eigentlich ein internationaler Winger wie Pernod eigentlich fangen muss. Ist es, weil er eine Pause hatte? Ist es, weil England schon zu viel Druck ausgeübt hatte? Ich weiß, ist es, weil man arrogant war? Weil man dachte, ah, wir haben die hier vor 2 Jahren 53-10 geschlagen. Jetzt passiert das Gleiche. Weiß ich nicht genau.
Wetter wahrscheinlich macht so die Mischung daraus. Also es war so ein
Glitschiger
bisschen
Ball.
nicht so super Konditionen für so trocken. War halt nicht so trocken. Sozusagen Handling Errors am Ende gegen 30 für Frankreich, 3-10 für England. Sagt schon einiges aus. Das darf man sich halt tatsächlich nicht leisten. Und genau, Wetter irgendwie so war das eine. Das wäre auf jeden Fall spielt eine Rolle. Vielleicht, wie du halt sagst, noch nicht so komplett wieder drin. Aber man muss halt sagen, war oft die, ja, also aber man muss dann auch noch dazugeben, also Handling Failures, das ist das eine, ne? Also ich glaube, die hätten es trotzdem aber dadurch gewinnen können. Also waren halt alle Leute so ein paar Prozentsätze drunter. Und ob das daran liegt, dass England so gut gespielt hat, das kann ich noch nicht so ganz entziffern. Wie gesagt, müsste ich nochmal jetzt das ganze Spiel anschauen, weil in Pop Atmosphäre ist halt ein bisschen anders zu betrachten. Übrigens, wir hatten einen sehr coole Pub entdeckt, beziehungsweise unsere Freunde, die sind ja oft was hat da. Ganz viele Friends of the Pod natürlich. Und Prenzlauer Berg, Cliffs,
Prenzlauer
gute
Berg.
Pub. Und ja, hat sich auf jeden Fall verändert. Corvisplatz ist noch krasser geworden. Genau, aber Atmosphäre war gut. Deshalb war es für mich so irgendwie so das Rundum-Paket war cool. Ja, also unparteiisch, also ich hatte nicht so wirklich irgendwie so einen Wunsch, wer da gewinnt. Aber man hat gesehen schon, dass das eine oder andere Spieler vielleicht noch nicht so ganz auf dem Level waren und die waren halt nicht so. Frankreich ist normalerweise, keine Ahnung, so 7, 8, 9 von 10 von den Spielern. Und einige Spieler waren halt einfach nicht auf dem Level und hatten leider alle gleichzeitig irgendwie so einen schlechten Tag vielleicht. Und wie
Ja,
gesagt,
ja.
England hat es auf jeden Fall. Tatsächlich, deren, die waren auch ne, dran, dass Frankreich so schlecht war oder so schlecht spielen könnten, weil Pressure, Defense. Aber was wirklich für mich schwierig so rauszuziffern war oder rauszufriemeln war, lag es wirklich an, was Engländer in der Defense gemacht hat oder war Frankreich einfach so ein bisschen unkonzentriert? England fand ich auch, war tatsächlich unkonzentriert. Also es war schon manchmal sehr sloppy. Auch die haben den Versuch trotzdem gelegt, wo die denn, also wo Lawrence den Versuch gelegt hat, war auch irgendwie so ein Ball lag gefühlt 10-mal am Boden und nach hinten und irgendwie jonglieren und. Und das hat England und Frankreich halt mal gemacht. Und ich war mir so ein bisschen unsicher. Es war einfach so ein cooles, offenes Spiel. Ich glaube, wenn wir halt so taktisch zu so tief da reingehen, wären wir halt nicht so schlauer. Ich glaube, wie gesagt, einige Leute, die normalerweise Schlüsselspieler sind, Ramos et al., waren halt nicht so auf dem Level. Und genau, ein, zwei Pässe sind einfach nicht angekommen. Und Frankreich vielleicht doch ein Stück weit arrogant, dass sie gedacht haben, naja, England schafft es halt nicht zurück. Aber wie gesagt, auch in der 79. Minute hatten die eine Chance drauf und ich hätte nicht mein ganzes Geld auf England gesetzt. Aber der
Nee.
Backline-Move, muss man schon zugeben, war schon Zucker.
Ja, dazu kommt auch noch zwei Sachen, wollte ich noch sagen. Die Einwechslung Frankreich von der Bank, einige haben null Impact erzeugt. Also wirklich das Gegenteil von dem, was sie vielleicht machen sollten. Das ist das, was du beschrieben hast. Wenn die halt auch noch 5 bis 10% off sind, also nicht auf ihren 8 von 10, was sie abliefern würden, sondern bei 7 von 10, das sind dann halt die 5 bis 10% Unterschied. Und genau, das führt dann halt zu einer Ein-Punkt-Niederlage. Plus, Englands Verteidigung hat sich geändert vom letzten Jahr Six Nations, auch von den Autumn Nations, dieses unstrukturierte Blitz-Defense rausrennen wie irre und irgendwer hinterlässt dann ein sogenanntes Dogleg oder überläuft den Ball, was ja jetzt in den Autumn Nations Series ein, zweimal passiert ist. Und dadurch hat sich ein Riesenloch aufgetan. Das ist weg. Und die Spieler sahen auch komischerweise nicht so kaputt und im Arsch aus wie die Woche vorher, wo man halt gegen Irland in der Verteidigung fast mal gar nicht mehr hinterhergekommen ist oder so. Was natürlich auch daran liegen kann, dass an den Bedingungen, dass man vielleicht weniger verteidigen musste. Ja, aber all diese kleinen Sachen zusammen, wie du sagst, taktisch kann man da, glaube ich, jetzt nicht so viel reingehen. All diese kleinen Sachen akkumulieren sich halt. Es ist immer noch eine Ein-Punkt-Sieg. Ne, es hätte auch anders ausgehen können. Jetzt muss man sehen, ob das eine Eintagsfliege war bei Steve Borswick oder nicht. Schottland wird hochmotiviert sein, nachdem die so Schrott gespielt haben gegen Irland. 5 Kalkutta-Cup-Siege in Folge. Und dazu kommen wir dann gleich noch vielleicht oder übernächste Woche. Da wird es dann zeigen, ob das eine Eintagsfliege ist oder nicht.
Ja, das hat halt so, die Gefahr besteht einfach immer, dass man hat beim Six Nations, jeder kann so ein Spiel gewinnen oder auf dem Level hat sein und ja, vielleicht wie gesagt, ein bisschen hat, ein Stück weit hat Frankreich nicht damit gerechnet, dass England doch auf dem Level ist und vielleicht müssten wir jetzt auf ein, ja, im anderen Licht das Spiel Irland-England betrachten, dass England doch auf einem sehr guten Level war und Irland vielleicht einfach ein Tickchen besser war. England scheint vielleicht, fingers crossed, eine Lösung dazu gefunden zu haben für Angriff, Verteidigung, Positionsspiel, wer spielt wo. Ich glaube, die Frage mit Fullback ist vielleicht immer noch nicht so ganz gelöst. Ich glaube nicht, dass Smith hat das Richtige ist. Kann halt vielleicht auch daran liegen, einfach, dass wir es halt einfach noch nicht auf dem Level oft genug gesehen haben. Aber let's see. Genau, super Spiel auf jeden Fall. Kracher kann man auf jeden Fall nochmal sich gönnen. Highlights, ganzes Spiel. Zweite Halbzeit auf jeden Fall. Ich meine, 26, 25 ging es aus. Halbzeit 7 zu 7. Da waren einige Punkte noch in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise einige sehr coole Szenen. Fazit, gutes Spiel. England marschiert hat weiter und Frankreich muss sich dann wieder sammeln.
Genau.
Gleich dann vielleicht einfach kurz das Spiel davor, Italien Wales nochmal kurz zusammenfassen.
Breaking News: Warren Gatland hat Wales verlassen vor einer Stunde circa. Ich weiß jetzt nicht, wie das denn Abfindungspaket bekommt oder nicht. Ja, es wurde nochmal wiederholt, die schlimmste Niederlagenserie der 144-jährigen Geschichte von Wales, was schon krass ist. Ein, zwei kurze Gedanken. Oder sprechen wir erstmal über das Spiel. Und dann analysieren wir die Situation nochmal mit Warren Gatland, würde ich sagen, oder? Also ich mache es kurz. Italien war smarter. Italien hat, glaube ich, Hälfte der Pässe von Wales gehabt im gesamten Spiel. Einige gute Kicks waren auch ein paar mehr, aber viel öfter smarter gekickt. Und Wales hatte dann einfach keine Ideen mit dem Ball, weil nach wie vor die Nummer 10 eigentlich eine 12 ist, eine viel bessere 12. Und glaube ich schon öfters jetzt an 10 für Wales gespielt hat als für seinen Club an 10, was bizarr ist. Ja, es hat das gesamte Rückgrat, irgendwer hat es gesagt, ich weiß nicht, ob O'Gara bei BBC das gesamte Rückgrat der walisischen Mannschaft fehlt hat. Dazu kamen natürlich auch noch zwei Verletzungen kurz vorm Spiel. Ich glaube, Williams und Jenkins, David Jenkins, sind ausgefallen. Das hat nicht dazu beigetragen. Diese zwei Versuche am Ende, dieser eine Penalty-Try und das andere und die Gamekarten, das muss man mal ausblenden, da war es schon viel zu spät. Also das ist vollkommen irrelevant. Das Ergebnis ist das Kind ist davor schon in den Brunnen gefallen. Also super enttäuschend. Wir wollen Contest sehen, wir wollen Wettbewerb, wir wollen Emotionen. Egal wie gut oder schlecht das Spiel auch ist in solchen regnerischen Bedingungen. Aber ich als neutraler Zuschauer und auch alle anderen, damit Rugby weiter wachsen kann, ist, du willst einen Even Contest sehen auf dem Level. Und das war nicht gegeben, ganz einfach.
Ich glaube, Warriors kann froh sein, dass es doch regnerisch und relativ nass war. Ich glaube, beim trockenen Spiel hätte Teilen auch deutlicher gewinnen müssen. 22:15 geht's aus. Ich hatte ja gesagt plus 8, aber eigentlich, als ich das Spiel gesehen hatte, dachte, oh, nee, es könnte mehr werden. Aber genau, bisschen Scoreboard-Kosmetik dann am Ende mit den Punkten, wie du auch gesagt hast. Und ja, weiß nicht, mit Gatland. Schwierig, jetzt in den Betrachtungen, BBC-Artikel finde ich halt spannend, dass sie jetzt schreiben, also, ne, also statistically, schlechteste Serie von Wales, jemals, bla bla bla. Und dann, bla bla bla, Gatland managed just one win in the 2023 Six Nations, but the former British and Irish Lions coach did galvanize the Wales squad to reach the quarterfinals of the 2023 World Cup. Also ich meine, das ist ja von da, wo die halt waren, weil hat müssen halt nur gerade so und haben es nur gerade so aus der Gruppe geschafft. Ich glaube, die Zeit, seitdem er wieder zurückkommt zum zweiten Mal, muss man halt durchstreichen. Zum einen das und zum anderen die Lage, in dem die jetzt sind, würde ich behaupten, ist noch eine viel fiesere Lage als da, wo er dann wieder aufgenommen hat. Ich glaube, wenn man vielleicht einfach, wo er wieder eingestiegen ist, hätte man einfach sagen müssen, hey, wir werden wirklich in den nächsten 2 Jahren nur auf die Fresse bekommen. Dafür bauen wir halt irgendwas mit einem Plan auf. Dann würden wir halt am selben Punkt jetzt stehen mit vielen Niederlagen, aber irgendwie zukunftsorientierter sein. Jetzt wusste ich halt gar nicht, was ist die Zukunft. Alle Spieler, die mal so mit Erfahrung da sind, sind entweder raus oder auf dem Weg raus aus der Nationalmannschaft und quasi was durchkommt in den Clubmannschaften, beziehungsweise was in dem erweiterten Kader so durchkommt. Ja, ich glaube, das hilft auch nicht, den Coach zu wechseln. Ich hatte so am Spiel am Wochenende gesehen, dass sie nicht so wirklich einen Plan hatten, was sie halt machen, war halt so ein bisschen willkürlich, wie die spielen wollten, war auch mit den Aufstellungen relativ willkürlich, das haben wir ja schon mal ja, in Frage gestellt. Und ja, ich glaube, diese Spanne zu Italien dann sozusagen würde sich vergrößern erstmal. Und die sind in den Rankings, in der Weltrankings, hat auf jeden Fall hinter Georgien gerutscht. Wenn wir jetzt, einige Leute haben es mir auch so zugeflüstert, wenn wir jetzt zurückspülen und sagen, ja, es sollte ein Playoff-Relegation-Spiel geben zwischen Italien und Georgien, weil die halt so schlecht sind, weiß ich nicht, ob die dann jetzt in Frage stellen, sollte es halt ein Playoff-Spiel zwischen Georgien und Wales. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr nah beieinander. Das haben wir auch gesehen in den letzten Jahren. Das wäre halt so katastrophal für
Also
Weltrugby
die
eigentlich,
Leute,
wenn
die
du
jetzt
das
auf
verpasst.
Facebook oder Instagram schreiben, dass es ein Relegationsspiel geben muss, die haben überhaupt gar nicht das System Six Nations verstanden. Also es ist kein offener Wettbewerb. Wales, Italien und wahrscheinlich auch Schottland wird alles in ihrer Macht Stehende tun, diese irgendeine Art Relegation zu vermeiden. Stell dir vor, ein Jahr würde eine dieser drei Mannschaften oder jetzt wahrscheinlich Wales oder Italien runtergehen in eine Rugby Europe Championship oder wo auch immer hin, wie viel Geld denen durch die Lappen geht. Also was die Six Nations für eine unglaubliche Cash Cow ist, ne? Und das Geld muss ja irgendwie in die Region zurückinvestiert werden. Irgendwer hat den Vorschlag gemacht, naja, das würde halt gehen, wenn man trotzdem sagt, es gibt hier den Abstieg, aber ihr werdet trotzdem noch ein Jahr aus den Six Nations-Töpfen weiter bezahlt. Es ist vollkommen bizarr. Also ich denke nicht, dass das in annähernder Zukunft irgendwie passieren wird. Weil am Ende geht es um Geld, nicht um irgendeinen sportlichen Gedanken oder so. Und da können die Leute noch so groß schreien auf Facebook oder Social Media oder sonst wie. Und also die müssen sich mal reinversetzen in ein Board Member, Executive Board Member von Wales, die halt irgendwie gerade massive Geld- und Management-Probleme haben. Ja, das Letzte, was sie wollen, ist irgendein schwachsinniges Relegationsspiel gegen Georgien. Das Relegationsspiel wäre vielleicht super interessant, ja, ganz toll.
Ja.
Aber die Implikationen, die sich daraus ergeben, also
Und
Weiß nicht.
die Six Nations Team so an sich und die Board hat, Turkeys don't vote for Christmas. Also die werden halt nicht abstimmen, dass irgendein Top-Mannschaft da rausfliegt. Geld, Fernsehrechte, ganze Sachen. Also da ist halt noch viel mehr verbunden als nur, sage ich mal, was theoretisch auf dem Spielplatz laufen sollte. Im Gegensatz, so wie es halt bei vielen anderen Sportarten ist, ist es so ein bisschen so ein Closed Shop, muss man es schon zugeben.
Wir lieben Georgien. Ich liebe Georgien. Ich war Freitag georgisch essen. Ich hänge mit, wir haben Georgier beim Rugbyverein. Es macht alles sportlich Sinn oder so. Wir wollen das ja auch. Aber also, es geht ja um die Sichtweise, wie gesagt, vom italienischen oder walisischen Verband und wahrscheinlich den Gesamt-Six Nations, das nochmal, ne, rausgestellt, dass das unfair ist und dass Georgien 111-0 gegen Schweiz gewinnt und dass das total schwachsinnig ist. Und wie heißt der denn, Richard Cockerell? Dann sagt, ja, wir gehören hier nicht in diese Competition und das ist alles ein Witz und so. Ja, gut, okay. Also muss da halt, also dann, wenn man nicht in die Six Nations kommt, dann muss man sich mal Gedanken machen, was kann man denn ändern? Also ist dann Rugby Europe Championship das richtige Format für Georgien? Muss das umgebaut werden? Ja, gut, das ist nochmal eine andere Diskussion für einen anderen Pott.
Genau. Vielleicht da
Ja.
dazu, also so World Rugby insgesamt, bräuchte eigentlich tatsächlich einen stärkeren Wales für Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel, also dass alle Mannschaften stärker wären. Das Problem hatten wir auch in Australien. Nur ein Side Note zu Australien, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auch. Also Gatland ist jetzt raus natürlich und Joe Schmidt wird halt nach der Lions-Serie aufhören bei Australien, was auch so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat. Irgendjemand hatte, weiß nicht, ob Scherz war, gemeint, dass Joe Schmidt, warst du das, Joe Schmidt zu Wales oder so? Nee, das warst du
Nee, ich
nicht.
war das nicht, glaube ich.
Aber das wäre ja, glaube ich mal, nicht so in seinem Sinne. Ja, finde ich auch relativ interessant, wer alles quasi für den Wales-Job irgendwie vorgeschlagen wird bei BBC Rugby, vielleicht. War der Praktikant, die Praktikantin halt so dran. Auch interessant, dass sie vorschlagen, warte mal, wo war das? Former Australia Coach Michael Checker, Glasgow Coach Franco Smith, an Interim, Ireland Interim Boss Simon Easterby, are potential long-term successors. Ja, genau, das kann ich mir echt vorstellen.
Also da hat jemand mit ChatGPT hier heute wieder gearbeitet oder so. Was ist denn los mit den Leuten? Gut, wer weiß, was in 48 Stunden passiert und dann sind
Ja,
wir wieder
genau.
geflogen
Vielleicht
und
dreht sich
andere
die Welt
lachen.
doch um und Stranger Things, Upside Down World. Zum Abschluss haben wir quasi das Spiel von Samstag, Schottland gegen Irland. Wie erwartet, wie hieß es, Donegal O'Callaghan hat gesagt zu dem einen, also ein Ex-Spiel von Irland hat gesagt zum schottischen Spieler, 12-Time-Lucky, also jetzt 11-mal hintereinander Schottland verloren zu Irland. Ja, aufs nächste Mal. War zu erwarten, war eigentlich, finde ich, wahrscheinlich so ein bisschen lügt die Anzeigetafel, Punktetafel mit 18 zu
Ja,
32. Hätte
ja.
noch, also Irland hätte auf jeden Fall einiges mehr an Punkte mitnehmen müssen, war auch so ein bisschen sloppy. Ein, zwei Ideen nicht quasi wirklich zu Ende durchdacht, ein bisschen sloppy am Ende. Schottland verliert Russell und Darcy Graham, aber ich glaube, daran lag es halt nicht, dass sie verloren haben. Schottland einfach hatte nicht die Kreativität oder die Ideen, um Irland überhaupt Gefahr zu geben, oder?
Falscher Gameplan von Schottland. Sehr, also aus der eigenen Hälfte oder mit den hinteren drei irgendwie versuchen, aus der eigenen Hälfte tief rauszulaufen, klappt halt nicht. Schottland war nicht physisch genug. Irland hat wirklich Schottland, wie man so schön sagt, gebullied. Das, was Südafrika normalerweise macht. Schon der erste Versuch. Siebte Minute, Line-out, zwei Stürmerphasen, wo auch wirklich, wo man über die Gainline kommt und dann Prendergast ein Pass, der ein, zwei Leute auslässt und riesiger, so viel Platz für Nash zum Einlaufen in der siebten, achten Minute. Also die Statistik sagt halt, Schottland in diesen Spielen gegen Irland, spätestens in der 13. Minute hat Irland immer einen Versuch erzielt. In allen letzten Spielen, und das ist, und hat auch am meisten Versuche kassiert und Punkte kassiert im Vergleich zu selbst im Vergleich zu Südafrika, Neuseeland und anderen Mannschaften. Also viele wollten ja herbeireden, dass Irland ein bisschen so, nee, dass Schottland ein bisschen Bananaskin für Irland sei, aber das ist ja nirgendwo, konnte man das sehen. Ich glaube, die letzten 5 Minuten in der ersten Hälfte und die ersten 5 Minuten in der zweiten Hälfte, da kam Schottland vielleicht ein bisschen physisch zurück und hat sich mal gewehrt. Aber der Rest, also wie gesagt, das Ergebnis schmeichelt Schottland und einige stellen Greta Townsend in Frage, sagen halt, ah, mit dem Talent, was die letzten 6 Jahre, Vern Cotter wollte man damals unbedingt loswerden, glaube ich. Man konnte Greta Townsend gar nicht schnell genug reinbekommen vor 6 Jahren. Und einige sagen ja, mit dem Talent, was er jetzt hat, boah, und wir haben es nicht aus Rugby World Cup Pool Stages rausgeschafft, glaube ich, 2019 sogar gegen Japan verloren. Gut, Irland auch. Aber das ist einfach zu wenig. Also gut, ein paar Verletzungen muss man sagen. Man merkt halt, dass Tuipulotu fehlt. Der Punch im Mittelfeld kann nicht von Tom Jordan ausgeglichen werden.
Es ist so ein bisschen so wie Irland, so Anfang 2000 oder so mit Eddie O'Sullivan vielleicht einfach mal nah dran und immer gut für einen Sieg gegen England, aber das reicht einfach lange noch nicht aus oder Triple Crown oder sowas. Die haben das einfach nicht geschafft, in den letzten Wochen oder am letzten Wochenende dabei zu sein für das Championship. Also die sind einfach mehr weit entfernt und wie gesagt, dass man hat feiert, dass man einen Sieg gegen England schaffte. Ich hatte nicht in Frage stellen, aber das ist einfach jetzt noch nicht das Level, wo die halt wirklich sein müssten. Ich weiß nicht, wegen Mannschaften so, die ziehen deren Spielern eigentlich nur aus zwei Clubs letzten Endes. Auch ein bisschen eine Frage, aber aus dem Talentpool, was sie jetzt gerade zur Verfügung hatten in den letzten Jahren, hätte man vielleicht schon mehr erwartet. Und besonders, ja, irgendwie Irland ist sozusagen so ein Traumeteam für den, scheint so zu sein.
Ja, interessant dazu, Peter Omani hat ja gespielt und irgendwie scheint Murrayfield und die Schotten scheinen sehr gereizt auf Good Old Peter zu reagieren, was ihn nur absolut zusätzlich motiviert hat. Es scheint so eine Art, naja, so eine Art Zerwürfnis oder so eine Art, irgendwie haben die Schotten jetzt was gegen die Iren aus irgendeinem Grund oder so. Und das kam, und auch mit Peter Oman, ich glaube, es gab schon im Spiel 2023 bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe gab es auch schon eine Auseinandersetzung und das setzt sich dann immer sofort. Wahrscheinlich, weil Schottland genervt davon ist. Man hat Irland immer so gleich aufgesehen und jetzt ist aber Irland viel weiter davongezogen und spielt in den Top 4 mit und Schottland ist halt, naja, da wo Schottland immer noch ist, hat immer noch keinen Six Nations-Titel gewonnen. Ja. Und ich glaube, deswegen war die Fallhöhe und die Erwartung, beziehungsweise die Enttäuschung war dann am Ende noch höher. Also, dass man sich so hat, wie gesagt, 17 Minuten, erster Versuch, ja, und dass man sich hat so rumschubsen lassen, ne? Bullying.
Ja.
Ja, viel 18 Kicks im Spiel, das ist sehr, sehr wenig. Also, Kick-to-Pass-Ratio ist sehr gering, beziehungsweise sehr hoch, je nachdem, wie man sieht. Das heißt, man hat versucht, oftmals mit dem Ball zu laufen, aber man kam halt einfach nicht wirklich vorwärts. War auch nicht, also weil der Contest gefehlt hat, war es auch weder emotional schön anzusehen, noch war von Schottland gute Sachen dabei, wo man sagt, ja, das war jetzt richtig cool, das bleibt in Erinnerung. Wie gesagt, hinten die drei gar nicht ins Spiel gekommen, dazu die Verletzungen, dazu natürlich auch noch Finn Russell raus. Hat den HIA-Test bestanden, aber irgendwie haben seine Teamkameraden gesagt, oh, als wir uns mit ihm unterhalten haben, noch am Seitenrand, hat er so ein paar mentale Aussetzer gehabt, konnte sich an einige Sachen nicht erinnern. Deswegen hat, glaube ich, das Coaching-Team ihn nicht mehr draufgeschickt, obwohl er den HIA-Test bestanden hat, was wahrscheinlich die richtige Entscheidung ist, meiner Meinung nach.
Gute, ja, das sieht gut aus auf jeden Fall, dass man halt einfach so nochmal die Entscheidung treffen kann. Was ich ja in Frage stellen würde, wäre, dass man mit Tuipulotu da am Spielfeld dran, beziehungsweise beide dann verletzt sozusagen, da einfach so während das Spiel lief, quasi sich gefreut haben, gelacht haben, Scherze gemacht haben, keine Ahnung. Also ist es halt so ein ungünstiges Moment, dass der Kamerahaut auf dem drauf waren. Will halt vielleicht irgendwie nicht so politische Parallelen ziehen mit irgendwelchen Leuten, die in irgendwelche Katastrophengebiete waren. Aber das ist, glaube ich, kein gutes Look So, ich weiß auch das, ne? Also kann man trotzdem, ich will das nicht verbieten, aber der ist halt Kapitän, geht da drunter. Natürlich kann er nicht weiterspielen, das ist ungünstig, Tui Pelotto auch. Und da saß den, dass er zu anderen Sachen beschäftigt haben. Finde ich einfach so ein, nicht so einen geilen Look. Ist dann so ein bisschen so die Beschreibung für jetzt Shot on Rugby da irgendwie so, weiß halt nicht so, muss vielleicht irgendwas nochmal kommen. Also vielleicht müssen wir mal sehen. Townsend, super Coach, aber irgendwas fehlt noch. Ob es an sein Team hat noch was fehlt, müssen wir halt sehen. Genau, Irland scheint souverän da durchzukommen. Was ich so ein bisschen überraschend fand, beziehungsweise war so ein bisschen verwundert, dass Irland so nicht so wirklich aus dem zweiten Gang, dritten Gang groß rauskam. Waren dann nicht so, dass sie irgendwie so krass unter Druck waren. Prendergast, super Spiel, viel mehr so taktisch schlaue Sachen getroffen, anstatt irgendwie in die Tiefe zu passen, doch mehr den Stürmer hat ins Spiel gesetzt, hat richtige Entscheidung. Ja, Einzelspieler von Irland vielleicht nicht so ein super Spiel geliefert. Aki Henshaw nicht so super. Ringrose kam auch rein, stimmt irgendwie nicht so 100% dort, noch nicht so ganz. Lowe natürlich in ja, beste Form seines Lebens wahrscheinlich. Irgendwie setze ich mega ins Spiel. Nash war gut in den kleinen Phasen, die er hatte. Keenan war super, hat genau das Richtige. Super, also diesen einen Kick von Jameson Gibbs-Park hätte er auch am Spiel sein müssen. Diesen Kick durch, wo er hat noch in der 22 so einen hohen Ball. Mega krass. Genau, also Porter spielte 70 plus mehr Minuten und war auch einfach hervorragend. Fragezeichen ist mit Healy, wo er reinkam, ein, zwei Fehler. Also, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Kann man halt vorstellen, wir müssen halt nicht so tief in die Preview halt reingehen, aber kann man halt vorstellen, gegen Wales, abhängig jetzt für die nächsten Wochen verlaufen mit Coaching-Status bei Wales und so, kann man halt vorstellen, dass Irland vielleicht das wagt, ein, zwei Spieler zu wechseln, insbesondere weil Furlong und McCarthy eigentlich bis dahin fit sein sollten. Also McCarthy sieht auf jeden Fall positiv aus, war im Training heute bei Leinster, habe ich Bilder gesehen. Furlong weiß ich nicht so ganz. Das ist halt so diese Wadenverletzung, was ihn schon seit länger genau unruhig macht. Genau, und Mark Hansen, glaube ich mal, sollte auch dann wieder da sein. Also momentan sieht es gut aus für den erweiterten Kader für Irland. Könnte man vielleicht auf ein, zwei Spieler tauschen. Crowley, glaube ich mal, wird halt auf 10 kommen. Aber dazu können wir halt später in der Woche beziehungsweise nächste Woche nochmal einen kurzen Preview machen.
Noch ein Satz. Also es gibt ja den Spruch, Stürmer entscheiden über Sieg oder Niederlage eines Spiels und die Hintermannschaft darüber, wie hoch. Und du hast schon das Midfield-Pairing angesprochen von Irland. Also Backrow von Irland war super in dem Spiel. Also die gesamten Stürmer, muss man sagen. Das ist halt dieses Bullying, das dieses Herumschubsen von einer anderen Mannschaft. Und selbst wenn deine Backline da ein, zwei Leute, auch 5 bis 10% drunter sind, wenn du halt 8 Leute vorne hast, die die Arbeit machen und auch Impact Subs hast, dann ist das schon die halbe Miete des Tages, sag ich mal so. Schnell noch, Rugby Europe Championship.
Ja.
Spiel gesehen. Deutschland
Spiel
spielen.
gesehen. Ja, Deutschland, also in
Ja.
Portugal verloren relativ deutlich. Spiel, also Kosmetik mit der Punktetafel am Ende sah gut aus mit diesem Herausgefangenen. Das war zumindest gute Belohnung. Erste Halbzeit ging es komplett auseinander. Also im Gegensatz zu dem Spiel gegen Rumänien war das Spiel in der ersten Halbzeit schon beschlossen. In der zweiten Halbzeit haben die viel besser dagegen gehalten, muss man sagen. Ich glaube, dass Portugal ein bisschen runter vom Gas kam, noch dazu. Genau, finde hat grundsätzlich, dass es halt dann doch, also vielleicht haben die einfach diesen Zeit gebraucht in der ersten Halbzeit, um reinzukommen, beziehungsweise sich zu finden. Vielleicht ist es auch so ein Thema für mehr Spielpraxis zusammen, also wo die Jungs mehr miteinander Positionsspiel, bisschen sich austauschen, taktisch auch. Vielleicht da stimmt es einfach besser. Also mehr Spielpraxis zusammen hilft einfach mal dieses gemeinsames Verständnis. Und ich fand halt quasi von dem physischen her lag es natürlich besser, wo Portugal einfach so überlegen waren, hat diesen kleinen Durchbrüche, nochmal ein
Ja.
Pop-Pass und dann nochmal ein Pop-Pass und dann bist du durch und du warst halt, jemand sprintet, keine Ahnung, 30, 40 Meter. Solche Versuche kamen sehr schnell, sehr oft und dadurch war der Punkteunterschied sehr schnell, sehr deutlich, obwohl, glaube ich mal, Portugal nicht viel Kraft dafür ausgeben müssten und das ist wahrscheinlich so ein bisschen deprimierend oder demotivierend für Deutschland, dass sie dadurch irgendwie so sehr günstig oder sehr billig sozusagen diese Versuche weggegeben haben. Ist super, also ich wusste auch nicht, wie man da gegen die Jungs verteidigen würde. Ist quasi wie eine siebener Mannschaft mit 15. Manchmal so sah es aus. Aber Deutschland mega gut, wie gesagt, bis zum Ende geackert, sich gelohnt hat nochmal mit diesem Versuch am Ende, finde ich halt super.
Es
Ja,
hätte auch in die
manche
andere
Spieler
Richtung
können schon
gehen
mal freuen.
können. Und du weißt auch, wie es ist, wenn man schon 42-0 oder so hinten liegt, dann schalten einige Leute ab und dann kann auch 42 auch mal schnell 70 oder 80 werden. Und also Kudos auch da, dass man sich nicht hat hängen lassen und trotzdem weitergeackert hat. Ja, die Top 2 aus beiden Gruppen sind alle qualifiziert, obwohl man bei Spanien noch mal abwarten muss. Da wird es vielleicht noch, da wird jemand noch mal drauf schauen, wer da gespielt hat.
Too soon.
Die nächsten 2 Jahre und dann findet man irgendeinen niederländischen Prop oder so. Naja, nee, wir wollen keine Witze machen, wir wollen Spanien dabei haben. Georgien, Spanien, Portugal, Rumänien durch. Jetzt geht es darum, dass Deutschland im letzten Gruppenspiel Belgien schlagen muss und dann, erst dann kommt ja das Spiel um den 5. Platz. Na, das wird ja wahrscheinlich dann die Nieder-, wenn man das schafft, spielt man gegen die Niederlande, die wahrscheinlich die Schweiz schlagen, ja, oder? Nee, warte mal, stopp. Ja, doch. Ah, ja, genau, die Niederlande und Schweiz sind noch in einer Gruppe, die tragen ja noch das letzte Spiel aus. Genau, die spielen schon am 15.02. um 13 Uhr. Also wir müssen dann schon mal 2 Spiele jetzt in Folge gewinnen, damit wir Fünfter werden und damit man in dieses komische Rapid Charge Turnier kommt, dieses Vierer-Ding, was man aber auch wiederum gewinnen muss. Also wo man eigentlich auch alle 3 Spiele dann gewinnen muss in der Zukunft. Aber gut, das ist dann Zukunft. Also gegen Belgien wird tough, insbesondere da Belgien schon mal 30 Punkte in Portugal erzielt hat
Ja,
und
man
die
kann.
wahrscheinlich auch sagen werden, gegen Deutschland werden wir unsere stärkste Mannschaft aufbieten.
Ja, Deutschland wird es aber auch versuchen. Also ich glaube, man kann hat, also man hat so eine Basis an Leuten, die da wirklich gute Sachen leisten können. Die hatten so diese eine verletzungsbedingte Aus. Wir sehen uns bald wieder und genau, nächste Woche werden wir einen kurzen Preview machen. Also bis bald wieder
Bald beim
bei Vorpass.
Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.